Also wir haben definitiv weltweit sind es 60% der Mikroplastikeinträge in unsere aquatischen Systeme oder Flüsse oder Gewässer, die bestehen aus Reifenabrieb. Und was viele nicht wissen, ist, du hast bei einem normalen Auto, bei einem normalen Reifenabrieb, der Lebensdauer des Reifens, da verliert der Reifen etwa 4 Kilo.
Glasklar. Der Politik-Podcast der Gelsenwasser AG nimmt Sie mit auf eine spannende und erfrischende Reise in eine blau-grüne Welt. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Behr mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie-, Umwelt- und Klimapolitik. Viel Vergnügen!
Wir sind heute in Essen zu einem spannenden Thema, wie ich finde. Und zwar Mikroplastik. Plastik im Allgemeinen. Ich glaube, wir alle kennen mittlerweile die Seen oder die Berge, die es an Plastik gibt in verschiedenen Ecken der Welt. Es gibt ja im Pazifik einen riesigen Strudel dazu. Erst letztens noch einen Bericht gesehen. Ich glaube, das sind echt eben Bilder, die einem richtig unter die Haut gehen. Die kleinere Variante davon ist Mikroplastik. Und ich bin heute sehr froh, mit einem Experten zu Mikroplastik zu sprechen. Nicht nur, weil er sich bei dem Thema sehr gut auskennt, sondern weil er auch bei uns unseren Wettbewerb Perfect Match gewonnen hat. Der Startup-Wettbewerb, den Gelsenwasser macht, ist jetzt, wo wir vor unserer Aufnahme etwa 2 Wochen her. Und es war ein sehr beeindruckender Auftritt, den Roland Dahmann bei uns hingelegt hat. Und deswegen hat er auch zu Recht gewonnen. Glücklicherweise hat er sich spontan bereit erklärt, einen Podcast mit mir aufzunehmen heute. Und deswegen sitzen wir heute hier. Wir werden über Mikroplastik sprechen, aber auch natürlich über die Technologie, die er dazu hat, über die Lösung, die er entwickelt hat. Und wir sprechen auch ein bisschen dazu, wie es sich anfühlt, bei so einem Startup-Event wie Perfect Match dabei zu sein. Über diese ganzen Fragen spreche ich heute mit Roland Dahmann. Er ist Ingenieur, Unternehmer und Innovator. Viel mehr will ich gar nicht sagen. Denn wir werden gleich drüber sprechen. Lieber Roland, freue mich sehr, dass du heute hier bist.
Herzlichen Dank für die Einladung. Freue mich auch, dass ich hier sein darf.
Roland, bevor wir ins Thema einsteigen, ich habe was gesehen. Und zwar, wenn man deine Vita anguckt, bist du ein ziemlich begeisterter Flieger. Und zwar nicht nur so, dass du mal mitgeflogen bist, wie ich jetzt letztens, bei einem guten Freund, einem Segelflieger, sondern du hast sogar einen Club aufgemacht. Habe ich das richtig gesehen?
Ja, ich habe den Club mit begleitet. Ich habe an einer entscheidenden Phase in diesem Verein die Möglichkeit gehabt, den Vorsitz zu übernehmen. Und warum eigentlich? Fliegen war für mich immer Freiheit pur. Also du hebst ab, lässt alles am Boden und siehst die Welt mit anderen Augen. Und im Verein ist es mir dabei nie ums Fliegen gegangen, sondern immer um das, dass ich Menschen für Technik und Teamgeist eigentlich begeistern wollte. Und was ich von Anfang an vorgehabt habe, war die Privatfliegerei mal so ein bisschen aus dem elitären Umfeld rauszuholen. Also ich wollte Fliegen preiswert und sicher machen. Und das ist in der Fliegerei eigentlich wie im Unternehmen auch. Das geht um Ziele, die du dir setzt. Es geht um Planung, es geht um Durchführung. Und das ist genau wie in meinem unternehmerischen Leben auch. Es ist, wie gesagt, sehr viel dabei. Man darf dabei sogar Spaß haben. Und heute ist das von einem kleinen lokalen Luftsportverein im Paderborner Flughafen einer der größten Luftsportvereine Europas geworden. Wir haben über 500 Mitglieder.
Motorsport oder Segelflug?
Motorsport, rein Motorsport.
Motor, ja. Achso, okay. Ja, Motor, ja. Ja, da kenne ich mich nicht so aus. Ich kenne den Segelclub bei uns um die Ecke, den Segelflieger. Und das ist schon relativ viel Zeit, die man da so investiert, ne? Was die Leute auch gut finden, die das machen.
Ja. Bei uns ist es ein bisschen anders. Also wir sind weniger so ein klassischer Verein, sondern wir haben 13 eigene Luftfahrzeuge und wir haben eine eigene Werft und wir haben einen sehr hohen Sicherheitsstandard und auch einen sehr hohen Anspruch an die Sicherheit in der Privatfliegerei. Und bei uns kannst du so preiswert wie, glaube ich, nirgendwo in Europa oder auf der Welt ein Flugzeug chartern. Also wir sind deutlich unter den Charterpreisen, weil wir eben sehr professionell an das ganze Thema rangegangen sind.
Okay. Und der Vorteil beim Motorfliegen ist, dass man ankommt, ne?
Ja.
Da, wo man will.
Oh, das kommt drauf an. Also.
Das habe ich jetzt bei den Segelfliegern so verstanden. Das ist ja nicht immer der Fall. Also man ist ja doch ein Stück weit in Gottes Hand.
Ja.
Vermutlich ja. Noch mehr als beim, wenn man Motor hat, weil die, man kann manchmal machen, was man will. Wenn die Bedingungen schlecht sind, dann landet man eben auf dem Acker irgendwo.
Das ist richtig, ja. Und in der Privatfliegerreise ist eben ganz wichtig, dass du, deswegen heißt es ja auch Privat- und nicht Berufsfliegerei, dass du nicht ankommen musst, sondern du willst ankommen. Und wenn du dein Ziel nicht erreichen kannst, weil das Wetter sich verschlechtert oder weil irgendwelche anderen Umstände eben dazu führen, dann lässt du es eben, dann landest du woanders. Und das ist leider ein sehr ernstes Thema. Die Freunde, die ich verloren habe, die sind alle an diesen Dingen gescheitert. Die sind in schlechtes Wetter eingeflogen, weil die aus bestimmten Motiven heraus beruflich geflogen sind und da eben hin mussten, wo sie hin wollten. Und das hat immer in den Fällen in einer Katastrophe geendet. Mhm. Also wenn du es willst, es ist gut, wenn du es musst, solltest du dann wie in deinem Fall die Profis fliegen lassen und dich hinten einsetzen und das Ganze entspannt angehen.
Naja, man sollte es auf keinen Fall als reines Transportmittel nehmen. Ne?
Nein.
Habe ich auch von meinem alten Chef gelernt, der hat das auch begonnen und meinte auch, das ist die Gefahr dabei.
Ja.
Dass man irgendwelche Termine erreichen will oder so.
Du, ich bin um die halbe Welt geflogen, wenn du das willst, macht das Spaß. Ich war in Israel, ich war auf den griechischen Inseln, ich bin ums Baltikum geflogen, ich war in Afrika. Also das kann man machen. Und das ist auch mit einem Einmotorring-Flugzeug es ist ein Abenteuer, aber es ist kein unkalkulierbares Abenteuer. Es macht einfach Spaß. Und wenn man da in einer Gruppe solche Ausflüge vorbereitet, dann ist auch ein Verein sehr sinnvoll, weil man sich da ergänzt. Da fliegen die Stärkeren mit den Schwächeren zusammen, da die alten Hasen fliegen mit den jungen Nerds zusammen. Und wenn du dann später mal feststellst, dass du selber plötzlich ein alter Hase bist und nicht mehr der junge, unerfahrene Flieger, der sich dann reinsetzt, dann ist das auch eine wirklich spannende Erfahrung.
Mhm. Kriegt man dann eine Landeerlaubnis eigentlich jedes Mal
in
solchen Ländern?
Ja. Du musst halt einen Flugplan aufgeben. Du weißt dann ganz genau, wann du ungefähr da sein willst oder da sein wirst. Und dann kannst du an jedem Flughafen der Welt landen. Das ist überhaupt kein Problem. Ich war in Istanbul, bin da gelandet. Das war natürlich ein bisschen hektischer als in Paderborn-Lippstadt. Aber das geht.
Ja, allerdings. Du bist ja ein Ingenieur durch und durch, wenn ich das so sagen darf. Wir hatten uns da auch da am Rande von Perfect Match unterhalten. Erstmal, wie fandest du Perfect Match? Hat dir das irgendwie Spaß gemacht oder ganz ehrlich?
Ja, das war schon sehr intensiv, was ich da erleben durfte. Also du kommst da relativ locker hin, du weißt, da kannst du was gewinnen, das will man natürlich auch gewinnen und man steht dann da auf einer Bühne, hält seinen Pitch 5 Minuten, was für mich eine relative Challenge ist, 5 Minuten das rüberzubringen.
Wegen der Kürze.
Wegen der Kürze, klar, weil es einfach so ein extrem spannendes und umfangreiches Thema ist.
Weil manche Leute ja sagen, 5 Minuten ist sogar noch relativ viel, ne?
Ja.
Wenn man jetzt Höhle der Löwen sieht oder sogar einen echten Elevator-Pitch, der geht ja dann nur eine Minute oder so.
Ja, der geht nur eine Minute. Du solltest auch in der Lage sein, ich glaube, das kann ich auch in einer Minute das rüberbringen. Aber es ist so viel, was in dem Thema steckt, was mich da nicht in 5 Minuten eigentlich alles sagen lässt. Das ist, wenn du das reine Unternehmen vorstellst, klar, da sind 5 Minuten okay, da ist auch eine Minute okay. Aber wenn du deine Mission, deine Idee, dein Leben da rüberbringen willst, dann sind 5 Minuten verdammt knapp.
Ja, klar. Also es ist auch, glaube ich, nicht möglich, in der kurzen Zeit auch nur ansatzweise irgendwas zu erzählen von dem, was man so macht. Mhm. Also mich hat nach der ersten Runde nicht gewundert, dass du gewonnen hast. Aber es waren auch andere Gute dabei, aus ganz anderen Bereichen, ne? Tendenziell viel Energie und Speicher. Also fast alle setzen Speicher ein, um das sehr volatile Energiesystem im Moment auszusteuern. Ich glaube, das ist bei jedem mittlerweile angekommen, dass das ein großes Problem ist. Es war wenig im Wasserbereich. Ist ja schon immer noch ein bisschen Feinschmecker-Thema, oder? Wie ist denn das in der Gründerszene so?
Ja, da sind wir noch also mit Wasser und Umwelt sind wir noch ein Exot. Da sind wir schon ein Exot, ja. Weil es, da müssen wir anfangen. Wo fangen wir da an? Also ich wusste, um das ehrlich zu sagen, ich wusste nicht, ich habe das nicht so empfunden. Also ich habe eine starke Konkurrenz gesehen, dass die Pitches waren alle gut, die da gehalten worden sind. Ich habe mich nicht vorne gesehen. nicht aus der Performance heraus, sondern wirklich das Thema, habe ich gedacht, das matcht hier nicht so. Aber wenn du das mit einem visionären Anspruch siehst, wenn du das mit der Unternehmensgeschichte
Warum?
Mal.
Das hatte ich gerade gesagt, weil die Kollegen so kenne, die gedacht, das ist genau das Thema, das kommt am besten an.
Das, ja.
Aber vielleicht kenne ich die Kollegen auch ein bisschen besser.
Ja, okay, das mag sein. Also Wasser ist natürlich ein Thema, was nicht unbedingt sexy ist. Da ist Energie, da ist ein neuer Speicher, da ist auf jeden Fall von der Pitch-Performance her stärker, nach meiner Einschätzung. Weil Wasser ist, weißt du, das Wasser ist so für viele so selbstverständlich. Wir gehen morgens, stehen auf, gehen aufs Klo, drücken einmal auf den Knopf und spülen 7 Liter Wasser dadurch. Das ist ein Kasten Mineralwasser. Und auf der anderen Seite gibt es, wir sind 8 Millionen Menschen auf der, 1 Milliarden Menschen auf der Welt, 4 Milliarden davon haben keinen Zugang zu sanitären Anlagen, 2 Milliarden haben keinen Zugang zu frischem Trinkwasser. Das ist eines der herausforderndsten Themen, die wir haben. Und es ist immer da. Wenn du die Preisentwicklung mal siehst, der Güter, die sich in den letzten Jahrzehnten ergeben haben, da ist Wasser fast das einzige Gut oder Produkt, was sich nicht verteuert hat. Und ich finde, wir müssen unseren Wasserpreis durchaus mal deutlich anheben, damit auch alle wertschätzen lernen, was sie da für ein wertvolles Produkt in ihrem Haus haben.
Also jetzt hast du wahrscheinlich den letzten Zweifler bei uns abgeholt mit dem Kommentar, natürlich ist Wasser zu günstig und das ist übrigens auch nicht abgesprochen. Aber jetzt Spaß beiseite, es ist natürlich tatsächlich ein abendfüllendes Thema, ob Wasser richtig bepreist ist und warum Wasser so extrem günstig ist im Vergleich zu anderen Dingen. Aber es ist, also ich glaube, den Punkt habe ich verstanden in der Richtung, dass Wasser ja doch immer noch wenig im Fokus ist bei den Leuten.
Ja.
Und in der Allgemeinheit nicht so sexy ist wie Energie. Merkst du, dass Gelsenwasser anders tickt? Das ist bei uns natürlich anders.
Ja.
Auch andersrum. Deswegen passt, glaube ich, das, was du machst und das, was du überlegt hast, sehr gut zu uns. Erklär uns doch mal, was du machst.
Wir haben im Grunde genommen ein ganz altes Verfahren so adaptiert, dass es in die heutige Zeit passt. Und wenn wir nochmal zum Wasser zurückkommen, ist es ja so, dass wir heute unsere Kläranlagen noch so prinzipiell betreiben, wie die alten Römer das mal geplant haben. Die haben es ja erfunden. Und würdest du heute einen alten Römer ins Jetzt holen mit einer Zeitmaschine und würdest den irgendwo hinstellen, der wäre völlig verloren, nur auf einer Kläranlage, wenn du den auf eine Kläranlage stellst. Also, das kenne ich. Das ist noch so wie bei uns damals.
Echt?
Ja,
ich fürchte, jetzt hast du ja ein paar Leute wieder verloren.
Jetzt habe ich wieder ein paar verloren, aber ich will das jetzt relativieren gleich wieder. Denn es sind in vielen kleinen Kläranlagenbereichen extrem hohe Innovationen entstanden, aber die kommen nicht raus aus ihrer Bubble. Die werden nicht wahrgenommen. Wenn du das iPhone 17 siehst, da sind ganz viele kleine Innovationen drin, aber die nimmt keiner wahr. Du siehst nur das Gesamtprodukt. Und da ist leider das Wasser in der öffentlichen Wahrnehmung eben nicht so attraktiv. Und wenn wir dann uns das anschauen, wusstest du übrigens, dass 60% aller kalifornischen Trinkwasserreserven täglich für die Kühlung von Rechenzentren eingesetzt werden?
Nee, die Zahl kannte ich nicht.
Das ist Trinkwasser, was da für die Kühlung eingesetzt wird. Wir feiern die smarten Gadgets und ermöglichen unsere digitale Welt nur durch den Einsatz von Wasser.
Ganz Kalifornien, mehr als die Hälfte.
Mehr als die Hälfte. Und das ist ein Riesenproblem. Und ich habe eine spannende Zahl gefunden. Seit 2500 vor Christus gab es knapp 2000 Kriege, die sich nur ums Wasser gedreht haben. Und da ging es um Zugänge zu Quellen, um Schöpfrechte für Brunnen und das waren Konflikte, in denen Wasser das Thema war. Und viele verstehen das nicht, ohne dass wir es wissen, wir kämpfen wahrscheinlich schon längst ums letzte Glas Wasser.
Das ist so, ne? Also es wird immer so gesagt, das ist das nächste Öl und das wird jetzt in Zukunft ein Gegenstand von Kriegen sein. Das ist faktisch ja schon seit vielen Jahrhunderten, Jahrtausenden vermutlich der Fall, dass man sich eben darüber gestritten hat. Ne?
Ja, das ist es. Und zurück zu deiner Frage, was machen wir? Ich habe in meinem Leben über 350 Wasserprojekte in 50 Ländern erfolgreich abgewickelt. Und es war immer so, dass ich sehen durfte, dass die, die am meisten Wasser verbrauchen, am wenigsten dafür bezahlen und im Endeffekt den größten Nutzen haben. Und wir haben immer dann gute Projekte realisieren können, wenn es ein finanzielles Interesse dahinter gab. Wenn also ein Unternehmen durch eine Abwasserreinigung Gebühren gespart hat oder wenn du einfach durch eine Reinigungsstufe eine bestimmte Wasserqualität sicherstellen konntest. Und ich habe auch in Ländern gearbeitet, wo es wehtut. Ich habe zum Beispiel in Syrien ein Wasserprojekt für die UN gemacht. Da ging es um die Abwasserbehandlung von Wasser aus Olivenölmühlen. Und da durften wir lernen, dass in Syrien alleine 1200 Mühlen, Olivenölmühlen in Betrieb sind, die alle ihr Abwasser weitgehend ungeklärt in den Boden laufen lassen. Mhm. Und 2006 wurden in Syrien zum Beispiel über 80 Trinkwasserbrunnen geschlossen oder durften nicht mehr benutzt werden, weil sie vergiftet waren oder weil sie zu hoch belastet waren.
Kann man sich gar nicht vorstellen.
Ne? Ja. Und die Auseinandersetzung, die sich damals entzündet haben in Syrien, gerade in Damaskus, die ging also weniger um politische Überzeugung, die ging also mehr darum, dass sich der Brotpreis verzehnfacht hat und die Leute sich das Grundnahrungsmittel nicht mehr leisten konnten. Und ich habe dann auch in Asien sehr erfolgreich gearbeitet und habe dann einmal oder nicht nur einmal mit meinen chinesischen Partnern vor solchen Plastikflüssen gestanden, die hast du ja eben beschrieben in deiner Einleitung. Du guckst bis zum Horizont auf Plastik und die Chinesen stehen dann neben dir und sagen, Roland, mach doch was, du bist doch Erfinder, du kannst dir doch was ausdenken. Und so sag ich, mein Gott, Leute, ich denke klassisch in den Lösungen und würde jetzt traditionell eine Anlage bauen und würde die da neben den Fluss stellen, würde das Wasser da durchpumpen, würde es reinigen und dann wieder zurück in den Fluss bringen. Ja, okay, aber dann bin ich doch eher pleite, bevor ich das Wort Wasserreinigung überhaupt ausgesprochen habe. Mhm. Also völlig illusorisch. Und die Idee, die ich immer schon benutzt habe, war mit kleinen Luftbläschen, mit mikroskopisch kleinen Luftbläschen, diese in das Wasser zu bringen und damit Schmutzstoffe anzuheften. Die lagern sich an die Oberfläche der Luftbläschen an und damit kannst du sie an die Oberfläche transportieren und dann oben abschöpfen. Jetzt ist es aber, wenn du in eine traditionelle Anlage das machst, ist das für kleinere Blumenströme, so bis vielleicht 1000 Kubikmeter pro Stunde, ist das durchaus machbar. Aber bei größeren Wasservolumenströmen ist das nicht mehr das Verfahren, was man einsetzen kann. Und ich saß eines Abends an meinem Schreibtisch in meinem Arbeitszimmer und dann kam plötzlich mein Staubsaugerroboter durch das Arbeitszimmer gefahren, fuhr mir um die Füße und da habe ich gedacht, wait a minute, das könnte es sein. Und dann habe ich die halbe Nacht damit verbracht, zu rechnen, zu simulieren, zu konstruieren, wie man etwas bauen kann, um eine Abwasserreinigung in ein bestehendes Becken einzubauen oder in einen bestehenden Fluss einzubauen oder in eine bestehende Anlage zu integrieren. Und das machte nach meiner Einschätzung das Sinn.
Wie war der Zusammenhang zu dem Roboter?
Ich habe mir gedacht, du musst nicht immer das Wasser in die Anlage bringen, sondern du musst die Reinigungstechnik ins Wasser verlegen.
Die Anlage zum Wasser.
Die Anlage zum Wasser bringen. Und das bitte schon in bestehende Infrastrukturen. Also wenn du schon ein bestehendes Becken hast, dann wäre es doch einfacher, das zu nutzen und da eine Anlage in situ, also quasi in den bestehenden Körper einzubringen.
Vor Ort.
Also vor Ort, genau. Ich habe so viele Kläranlagen gesehen in meinem Leben und fast jede Kläranlage hatte irgendwie 2-3 Becken, die sie nicht mehr gebraucht haben, die einfach da waren, die man ja als bestehendes Reinigungssystem hätte nutzen können. Und ich war so begeistert von der Idee, ich habe eine Patentschrift formuliert und habe das zum Patent angemeldet. Und habe relativ schnell ein Patent dafür bekommen. Fast weltweit. Ich habe das erst als PCT gehabt und dann weltweit. Ja, und dann stand ich mit meinem Patent und keiner wollte.
Für die Idee, das in kleinerem Volumen zu machen oder gleichzeitig in Verbindung mit den Bläschen?
Nee, also für die Idee in situ mit einer freischwimmenden Technologie, vorzugsweise Mikroplastik, weil das war für mich der Starter, um zu sehen, da ist wirklich ein riesen Bedarf, um dieses Mikroplastik oder Schmutzstoffe allgemein aus dem Wasser rauszuholen. Und das habe ich dann allerdings relativ schnell wieder in die Schublade der ungenutzten Gelegenheiten gelegt, weil eine Entwicklung eines solchen Systems mein Unternehmen auch sicherlich da an finanzielle Grenzen gebracht hätte.
Okay, weil die Entwicklungskosten so hoch sind oder die Anlagentechnik dann?
Ja, weil du vom Scratch up, wie man so schön sagt, alles neu definieren musst. Du verlässt ja die klassischen Formen, die klassischen Formen der Abwasserreinigung, die klassischen Bauformen. Hm. Hast aber durch die Technologie natürlich unglaubliche Potenziale dann, die sich da auftun. Hm. Und an einem Abend in der Pandemie oder in einer Nacht in der Pandemie habe ich Podcasts gehört und unter anderem einen mit dem Gründungsdirektor der Bundesagentur für Sprunginnovationen, Rafael Laguna de la Vera. Und der erzählte, wie diese Agentur gegründet wurde, warum sie gegründet wurde. Denn er sagte, wir haben in Deutschland...
Das ist diese Sprint-Agentur.
Die Sprint, die Bundesagentur, die Sprint. Wir haben ganz viele Innovationen, wir haben ganz viele gute Innovatoren, wir haben viele tolle Produkte, viele neue Ideen, die aus Deutschland kommen und die werden alle nicht richtig unterstützt. Du findest kaum Investoren dafür und wenn sie das Zeug haben, um die Welt in einen Vorher und Nachher zu unterteilen, wenn sie also wirklich eine Sprunginnovation darstellen, ist es meist schon zu spät. Dann waren schon die Amerikaner, Japaner und Chinesen da und haben sich das geholt und machen was draus.
Gibt ja verschiedene Theorien darüber, warum das eigentlich so ist. Also wir beschweren uns ja immer, dass in Deutschland das so wenig Geld für Innovationen da ist, also wenig Business Angels und so, alles was damit zu tun hat. Es gibt ja böse Zungen, die sagen, es hat damit zu tun, dass man das Risiko alleine trägt und die Gewinne dann hinterher mit dem Staat zu 50% teilt. Und da hätte man im Vergleich zu den USA natürlich auch ein ganz anderes Chancen-Risikoprofil. Ne? Das ist das Einzige, warum ich mir das immer erklären kann, weil Geld ist ja eigentlich genug da.
Geld ist genug da und das ist ja genau der Ansatz, den Sprint auch fährt. Die sagen, wir haben das Geld und wir unterstützen die Startups mit Geld. Und das war auch in unserem Fall. Wir haben, also es war nach dem Podcast, habe ich mich hingesetzt, habe Raphael 4 Seiten E-Mail geschrieben und am nächsten Morgen kriegte ich dann ein Feedback, da stand aber nur drin, zeig's uns. Also kein Bullshit-Bingo, kein Investorengewäsch, sondern wirklich knallhart, zeig's uns. Und ich konnte dann über einen sogenannten Validierungsauftrag zeigen, dass es technisch möglich ist mit dieser Technologie, Mikroplastik aus dem Wasser zu holen. Wir haben mit der TH Höxter zusammen Wasser simuliert. Aus der Weser haben wir uns Wasser mit Mikroplastik versetzt und haben so kontrolliert, weil wir wussten, was drin ist, bis zu 98% Mikroplastik aus dem Wasser herausholen können. Mhm. Das war spannend. Danach gab es dann 3 unabhängige Gutachten, die sich mit der Technik beschäftigt haben. Und als dann noch der Aufsichtsrat der Bundesagentur genickt hat, beziehungsweise sein Go gegeben hat, hieß es für mich, Roland, wenn du willst, hast du eine Firma.
Okay. Also die Sprint ist tatsächlich dann auch so, dass sie die Firmengründung längerfristig auch unterstützt. Ja. Weil es ist ja mit einmal Kapital wahrscheinlich, hilft auch, aber wahrscheinlich nicht getan. Ne?
Mit einmal hilft es nicht. Wir haben dann einen sehr umfangreichen Plan aufgestellt, wie wir uns die Entwicklung des Verfahrens der Technologie vorstellen und wir sind dann komplett von der Bundesagentur finanziert worden.
Ah, okay, 100%.
100%.
Ah, super.
Und das war natürlich, das war eine spannende Challenge. Erstmal für mich mit Mitte 60 nochmal ein Startup zu gründen.
Das sind schon Experten, aber ich nehme mal an, die Bundesagentur guckt sich das dann auch mit Fachexperten aus dem jeweiligen Bereich relativ genau an, ne?
Ja, das war schon eine relativ harte Auswahl.
Mute ich jetzt mal.
Das war schon so und wir haben auch dann einen sogenannten Inno-Manager an die Seite gekriegt, der also dann auch im Projekt ständig uns begleitet hat. Nicht so sehr, um uns auf die Finger zu schauen, sondern um uns auch zu unterstützen. Und Das war ein sehr erfolgreicher Start. Allerdings musst du dir vorstellen, das war 21. Wir haben die am 28. April 21 haben wir die gegründet, die Bubbles. Und dann saß ich in Paderborn in einem Technologiepark mit einem gemieteten Schreibtisch, mit einem MacBook und einer Kaffeemaschine und musste ein Unternehmen zusammenzimmern.
Corona-Zeit.
Unter Pandemiebedingungen.
Für die, die sich erinnern. Also nahezu Lockdown, ganz schwierig, irgendwas von extern zu kriegen.
Ja, wir haben dann, ich habe natürlich erstmal alte Netzwerke nutzen können. Ich habe dann über internationale Ansprache sofort auch ein sehr gutes Team zusammenbekommen. Ich habe aus Seattle, aus Amerika, habe ich eine fantastische Ozeanografin abwerben können von der Hochschule. Ich
hab, Ozeanografin.
Ja, was die braucht
eine gute Jobbezeichnung.
Ja, ja. Du brauchst ja Experten, wenn du dich mit Mikroplastik und Meeren beschäftigen willst.
Meeresexpertin.
Eine Meeresexpertin. Ich habe eine fantastische Meteorologin im Team gehabt und natürlich meinen Kollegen Martin. Also es war schon ein sehr, 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 sehr spontanes Finden von Experten. Wir haben dann einen MacGyver gesucht für die Prototypenentwicklung, für die Systemsteuerung. Auch den haben wir gefunden und mittlerweile sind wir ein Powerhouse von 39 Expertinnen und Experten. Haben aber auch die Freiheitsgrade gehabt und das wirklich ein unglaublicher Push, den Sprint uns da gegeben hat. Wir haben die Freiheitsgrade bekommen, auch das Projekt unter der Laufzeit teilweise anders auszurichten und anders zu definieren. Denn wir sind ja angetreten mit dem Thema, wir holen Mikroplastik aus den Flüssen, aus den Meeren.
Ja.
Wir wollten es aus den Hotspots
holen. Ist es eigentlich egal, ob Süßwasser oder Salzwasser
das ist völlig
oder welche
egal.
Art von Meer?
Das ist völlig
Wasser?
Egal. Das ist völlig egal. Du musst natürlich für jedes Wasser deine Technologie einstellen. Du musst also quasi ein Kochrezept haben für jedes Wasser. Das haben wir in der
Ach so,
in,
das, das schon.
Das haben wir entwickelt in sehr vielen Versuchsreihen. Wir haben also über Monate haben wir Mikroplastik-Simulationen gefahren in unseren Laboranlagen. Wir haben also die Kochrezepte entwickelt. Wir wissen also genau, wenn wir heute ein Wasserprofil sehen, was wir dann brauchen an Equipment, wie wir es einstellen, wie wir es auch dann im Betrieb fahren, um auch sicherzustellen, dass es die gewünschte Reinigungsleistung bringt.
Mhm.
Also einfach hinstellen und sagen, Knopf drücken, ist es nicht. Und
funktioniert das denn über einen Knopf überhaupt? Also sag nochmal auf Sendung mit der Maus-Niveau, das sind Bläschen, die in das Wasser reinpumpt, reinlasst.
Ja, ja.
Und aufgrund der Eigenschaften bindet das 98% des Mikroplastiks.
Genau. Mikroplastik ist, also erstmal, genauso ist es, wir haben eine Basiseinheit, die stellen wir, das ist ein kleiner Container, ein Würfel, den stellen wir neben das bestehende Becken. Wir bringen eine schwimmende Einheit, die schmeißen wir quasi ins Wasser. Wir brauchen die noch nicht mal zu fixieren, die wird irgendwo, die hält sich. Und schalten dann, wir drücken auf den Knopf, nachdem wir natürlich wissen, welches Wasser da drin ist und stellen die Anlage, parametrisiert sich selber und können dann alles, was an Feststoffen in dem Wasser ist, alles, was hydrophob ist, also im Prinzip Wasser nicht mag, lagert sich an die Oberflächen der Luftblasen an und wird aus dem Wasser an die Oberfläche flottiert.
Das war mir dann auch erst klar, als ich mir so ein bisschen genauer angeguckt habe. Also es geht... Also es ist eigentlich logisch für jemanden, der sich da ein bisschen auskennt, dass diese Bläschen binden jetzt nicht nur Mikroplastik, sondern alle möglichen anderen Schadstoffe, sage ich mal in Anführungsstrichen, auch.
Ja.
Was kann das alles leisten? Was hat das für eine Reinigungsleistung? Vielleicht die sich ein bisschen besser auskennen.
Ja, also wir können bis zu 98% Mikroplastik aus dem Wasser entfernen. Wir können aber auch alles, was an Feststoffen jetzt für die Experten an Kolloiden oder suspendierten Feinstoffen im Wasser ist, herausholen. Mhm. Das bedeutet, dass wir mit der Technologie sehr, sehr viele Applikationen haben, wenn wir jetzt nicht nur ans Mikroplastik denken, sondern du kannst zum Beispiel auch mit der Technologie in die Vorklärung einer kommunalen Kläranlage gehen. Du könntest damit die Reinigungsleistung drastisch erhöhen, indem du einfach viel mehr Fracht aus dem Zulaufwasser herausholst. Du könntest damit zum Beispiel in eine Nachklärung gehen, um zum Beispiel da noch Schwimmschlamm oder abfiltrierbare Stoffe herauszuholen. Wir können in einem vor einer bestimmten Reinigungsstufe, vor einer Oxidationsstufe oder vor einer Filtrationsstufe mit der Technologie sicherstellen, dass keine abfiltrierbaren Stoffe hineinkommen. Also wir können wirklich extrem gut vorbehandeln. Und das jetzt nicht, indem wir klassisch sagen, ja, dann kommt der Herr Müller, ne, dann nimmt eine Kiste aus Edelstahl, der stellt die hin. Und nein, wir können einfach ein bestehendes Infrastruktursystem nutzen, legen unsere kleine Anlage rein und lassen sie reinigen.
Also das ist aus deiner Sicht keine hundertprozentige Ersatz einer Kläranlage, sondern eine Kombination, eine Erleichterung, eine Art Katalysator.
Ja, das ist ein Booster für Kläranlagen, ja. Das ist ein Booster für Kläranlagen. Und was wir im Laufe des Projektes lernen durften, ich sage das mal mit einem gewissen Anteil Demut, ich könnte auch sagen, was uns auf die Füße gefallen ist, war, dass die bestehende Analytik von Mikroplastik dir keine belastbaren Ergebnisse liefert.
Mhm. Ja, das ist so, ne?
Wir haben dann von den üblichen Verdächtigen, die wir beauftragt haben, uns Analysen zu geben nach Versuchsreihen, vorher, nachher Ergebnisse bekommen. Da haben wir nur mit dem Kopf geschüttelt und haben dann gefragt, ja, wie könnt ihr das denn bitte mal jetzt verifizieren, dass das auch wirklich stimmt? Nein, das können wir nicht.
Das muss man dazu sagen, kurz vielleicht, wie man jetzt Mikroplastik definiert. Ne? Also die Ströme im Pazifik, die man dann sieht, das ist ja sichtbar. Da sind ja Flaschen und so teilweise dabei. Aber das gilt ja nicht als Mikroplastik, logischerweise. Mhm. Das ist eine Definition von, was habe ich jetzt gesehen, 5 Millimeter.
Kleiner 5 Millimeter und bis 0,01 Millimeter. Also in dem Bereich sprechen wir von Mikroplastik.
Und dann gibt es aber noch zwischen 0,01 oder was hast du gesagt?
Also 0,01, also.
Aber es gibt noch Nanoplastik.
Es gibt noch Nanoplastik, das ist noch kleiner.
Ja.
Und dann gibt es noch das PFAS, das Ewigkeitsproblem.
Mhm.
Die sind dann teilweise noch kleiner und aber auch noch schwieriger aus dem Wasser herauszuholen. Aber
das
auch
sind
das,
die Ewigkeitschemikalien.
Das sind die Ewigkeitschemikalien.
Das ist übrigens gerade ein Riesenthema, das ist schon was länger. Und das ist auch eins, was, glaube ich, gekommen ist, um zu bleiben.
Ja, wir haben.
Die sind noch kleiner als.
Die noch kleiner.
Das wusste ich gar nicht.
Und teilweise auch gelöst. Was wir aber auch gesehen haben, ist, dass wir bei einer Anwendung, wir in einem Regenklärbecken, eine extrem hohe Anreicherung von PFAS im abgeschiedenen Flotat messen konnten. Also bis zu 192-fach gegenüber dem Zulauf erhöht und dem Ablauf erhöht. Das war
in dem Reststoff, den du hast, ne? Ist das dann sozusagen Flotat?
Ja. Das war eine sehr, sehr spannende Erkenntnis. Wir forschen auch weiter dran. Und das würde auch dann im Umkehrschluss bedeuten, dass wir auch PFAS
rauskriegen. Dass
wir PFAS rauskriegen, ja. Und wir haben dann, als wir die Analytik nicht über einen Dienstleister abdecken konnten, uns dazu entschlossen, eine eigene Analytik aufzubauen. Weil du kannst kein Verfahren entwickeln, wenn du 14 Wochen auf ein Ergebnis warten musst, was deine Versuchsreihe gegeben
hat. Mhm. Ja, genau, da hatten wir den Punkt, den haben wir jetzt dadurch ein bisschen geschleift. Also man kann Mikroplastik bisher gar nicht so richtig messen.
Also man kann, es gibt Analyseverfahren, die das können. Es gibt photometrische Verfahren, es gibt gaschromatographische Verfahren. Also man kann das massebasiert, man kann das partikelbasiert analysieren. Aber das Problem steckt in der Vorbereitung der Probe. Wenn du jetzt eine belastete, mit Abwasser oder mit anderen biologischen Stoffen belastete Probe bekommst, die du analysieren willst, musst du erstmal das Mikroplastik von dem Rest der Probe isolieren, um es zu messen. Wir haben festgestellt, dass bei der Isolierung dieser Kunststoffe aus den Proben schon ein Großteil verschwindet. Das heißt, das Mikroplastik kommt gar nicht in die eigentliche Messung hinein. Mhm. Und das ist teilweise um den Faktor 10. Verschlechtert. Das heißt, die bestehende Analytik lässt sich, wenn die Probenvorbereitung nicht sinnvoll gemacht wird, überhaupt nicht für die Heranziehung nutzen. Also die kannst du im Prinzip vergessen.
Okay.
Und wir haben dann notgedrungen.
Das ist natürlich keine gute Voraussetzung, ne?
Vor allen Dingen, wenn du ein Verfahren in ein Produkt entwickeln willst, dann kannst du eigentlich einstellen. was du da geplant hast. Wir haben gesagt, die einzige Möglichkeit, es wirklich zu hinzubekommen, ist, wir bauen ein eigenes Analytiklabor auf. Und wir haben uns dann zwei extrem gute Experten geholt. Eine junge Chemikerin von der Uni Paderborn und einen Experten, der schon zwei Mikroplastiklabore aufgebaut hat. Den haben wir abgeworben, wenn ich das hier sagen darf.
Und wenn es durch ist, wahrscheinlich schon, ne?
Ja.
Geht ja nicht mehr zurück.
Ja. Und wir haben innerhalb von einem halben Jahr haben wir einen kompletten Reinraum gebaut mit Analytik und waren nach einem Dreivierteljahr betriebsbereit. Und wir sind in der Entwicklung der Probenaufbereitung so weit, dass wir auch in wenigen Monaten als wirklich leistungsfähiges Labor in den Start gehen können.
Kann man in so einer kurzen Zeit durchaus ein Labor, also für eine isolierte Stoffgruppe oder ein isoliertes Problem aufbauen?
Nö, wir haben alles. Wir haben für alle Mikroplastikarten. Wir haben das, wir können alle massebasierten und partikelbasierten Messungen können wir durchführen. Nee, kann man nicht, aber wir konnten es. Wir haben ja, also
das Elon Musk-Gesetz, das er ja auch irgendwo geklaut hat, ne?
Ja.
Also da gibt es einen Begriff für, habe ich jetzt gerade vergessen. Alles braucht so lange, wie man sich Zeit nimmt.
Ja, das ist richtig. Und wir haben gesagt, wir müssen es in einem halben Jahr schaffen.
Stimmt auch eigentlich.
Und wir haben es in einem halben Jahr geschafft. Und wenn das Team, Grüße gehen raus an Corinna, wenn das Team nicht in der Lage gewesen wäre, dass, also Corinna und Marina, die haben da Unmenschliches geschafft. Die waren also nur noch mit Terminplänen hinterher. Die haben's, also wir kennen andere Projekte, die haben in einem halben Jahr noch nicht mal Angebote bekommen. Und bei uns war das Labor betriebsbereit. Und das war für uns ein wesentlicher...
Ja, ihr habt ja mit öffentlicher Ausschreibung und so nichts zu tun.
Ja doch, aber natürlich... Aber natürlich, wir müssen alles nach den Beschaffungsregeln müssen wir besorgen. Also das ist die zusätzliche Challenge, die wir hatten. Und aber das haben wir hingekriegt.
Das geht dann ja nur, wenn man parallel die Schritte arbeitet, ne? Auch wieder wie bei einem Tesla-Werk. Also dass man nicht abwartet die Schritte vorher.
Ja, ist richtig. Und der nächste Schritt war dann, dass wir erkennen mussten, das Meer, das ist so groß und du hast auf einen Kubikmeter, auf 1000 Liter Wasser, auf einen Würfel von 1000 Meter Wasser hast du vielleicht 150 Teilchen. Also da wollen wir nicht mehr anfangen, Mikroplastik rauszuholen. Und wir sind dann relativ schnell auf den eigentlich größten Angstgegner gekommen, den viele gar nicht auf dem Schirm haben. Das ist der Reifenabrieb.
Ja, bei Mikroplastik, das hätte ich jetzt auch, also von der politischen Seite kommen, hätte ich auch sagen können.
Ja.
Das ist, glaube ich, ein Großteil der Mikroplastik, 80% oder sowas, wie auch immer die Zahlen sind, kommen aus dem Reifenabrieb.
Ja. Also wir haben Auto. Definitiv weltweit sind es 60% der Mikroplastikeinträge in unsere aquatischen Systeme oder Flüsse oder Gewässer, die bestehen aus Reifenabrieb. Und was viele nicht wissen, ist, du hast bei einem normalen Auto, bei einem normalen Reifenabrieb, der Lebensdauer des Reifens, da verliert der Reifen etwa 4 Kilo an Masse. Das wären pro Auto.
In den 3 Jahren, in denen man ihn fährt oder kommt ein bisschen viel Fahrweise an.
Ja, wenn der Reifen runter ist, dann sind 4 Kilo weg.
Aha.
Und wenn du dann weiterhin gehst und sagst, ich muss jetzt ein bisschen genauer ermitteln, wo sind denn meine Hotspots, dann hast du eigentlich eine schwierige Aufgabe. Wir haben das damals mit dem Fraunhofer Umsicht zusammen gemacht. Wir haben ein sogenanntes Tire-Wear-Mapping erstellt.
Mhm, das habe ich gesehen. Das klang spannend.
Mhm. Und wir haben also quasi anhand der Verkehrsdichten, anhand der Ampelstopps, anhand der Kurvenradien, anhand der gefahrenen Geschwindigkeiten eine Karte erstellt, eine interaktive Karte, mit der wir Hotspots definieren können. Und wir können, jetzt habe ich mal eine Schätzfrage, zum Beispiel für den Kreis Paderborn, für das Kreisgebiet Paderborn, berechnen, wie viel Reifenabrieb pro Tag auf der Straße landet. Jetzt habe ich eine Schätzfrage in den Raum geschmissen.
Ja, musst du aber auch 3 Antwortmöglichkeiten bringen.
Dann muss ich dir 3 Antwortmöglichkeiten sehen. Ja. Okay, sind es
für den ganzen Kreis?
30 Kilo am Tag? Sind es 300 Kilo oder sind es 1,5 Tonnen?
Dann würde ich sagen 300 Kilo.
1,5 Tonnen.
Ja?
Nach neuesten, wir haben es nochmal nachschärfen lassen, es sind 1,6 Tonnen okay. pro Tag.
Wahnsinn.
Pro Tag.
Ist eigentlich schon Wahnsinn, ne? Ja. Davon abgesehen, dass so ein klassisches Produkt, was ja auch aus Öl besteht, ne, dass das so auf Kante gebaut wird. Also dass das so viel verliert.
Ja, es ist natürlich wichtig für die Sicherheit. Das ist ja das Bindeglied zwischen Straße und Auto.
Ja.
Und wir haben dann nochmal weiter simuliert. Wir haben das, also LKWs sind auch mit drin. Wir haben dann wirklich Hotspots identifiziert. Und im Kreisgebiet Paderborn gibt es sogenannte Oberflächenwassersammel. Das sind also Regenrückhaltebecken, Regenklärbecken, ja. die an den neuralgischen Punkten gebaut sind.
Ja.
Und da landet das Oberflächenwasser.
Genau, an den müsst ihr absetzen ja eigentlich, ne? Also Regenwasser.
Richtig, und da setzen wir an Niederschlagswasser.
Ansetzen, ja.
Ja, und da setzen wir an. Und wir haben dann, nachdem wir also wirklich den Weg gesehen haben, dass wir einfach die Schnittstelle zwischen Binnengewässer und Meer schließen müssen, einen dann wirklich signifikanten Punkt gefunden, an dem wir erfolgreich arbeiten können. Und wir haben dann mit dem STEB in Paderborn, mit dem städtischen Entwässerungsbetrieb, sehr, sehr schnell die Möglichkeit bekommen, an einem Regenklärbecken zu arbeiten. Das ist ein Becken im Dauerstau. Und wir haben dort unseren Prototypen und unsere erste funktionsfähige Anlage eingesetzt. Und an diesem Becken konnten wir zeigen, dass wir auch da bis zu 95% Reifenabrieb aus dem Wasser, aus dem Oberflächenwasser oder aus dem Niederschlagswasser herausholen können. Und was viel, viel spannender ist und was auch für die Kommunen ein Anreiz ist, wir holen auch die abfiltrierbaren Stoffe, also den sogenannten AFS 63, den holen wir auch aus dem Wasser raus.
Ich glaube, wir müssen nochmal einen Punkt ein bisschen klarstellen, falls das, also wird das vielen nicht klar sein. Es gibt ja nicht das Mikroplastik an sich, weil es sind ja auch viele, viele Stoffe, die total unterschiedlich sind. Ne? Wenn ich das jetzt so richtig auch verstanden habe, die auch in der Gefährlichkeit sehr unterschiedlich sind, aber die Definition geht ja auf Größe aus.
Ja.
Das heißt jetzt nicht, dass der eine Stoff genauso gefährlich ist wie der andere oder genauso leicht wie der andere rauszukriegen ist.
Ja.
Insofern eine wichtige Information dann insofern, als ihr gemerkt habt, das Thema Reifen ist dadurch lösbar, durch das, was ihr macht.
Ja. Das Thema Reifen ist lösbar und dadurch, dass wir auch alle anderen fein suspendierten Stoffe aus dem Wasser herausholen, sind auch ganz andere Probleme lösbar. Das heißt, die Becken, die veralgen nicht mehr so stark, Sedimentschichten, die auf dem Boden sind, die fallen nicht mehr so stark an. Also du kannst wirklich eine Menge Benefit mit der Technologie erreichen und wir sind dann in einem weiteren Schritt eigentlich zu dem weltbesten Lieferanten oder Anbieter von Reifenabrieb gekommen. Das ist nämlich die Autobahn GmbH. Und wir haben mit der Autobahn GmbH einen Kooperationsvertrag. Mhm. Und wir sind bei 3 Becken der Autobahn GmbH schon im Einsatz. Wir fahren Beprobungskonzepte. Wir haben schon Prototypen dort im Einsatz.
Bei den Ablaufbecken, die Autobahn GmbH betreibt.
Genau. Und um dir nochmal eine Zahl zu geben, was alleine in Deutschland gibt es knapp 70.000 dieser Regenrückhaltebecken. Und die einzige Möglichkeit, so ein Becken mit einer Reinigungstechnologie auszurüsten, die war bis dato, einen sogenannten Bodenretentionsfilter dahinter zu schalten. Das sind große, flächige Anlagen, die also bis zu 2-3 Fußballfeldern groß sind und einen 2-stelligen Millionenbetrag kosten. Und gerade im urbanen Raum, jetzt abgesehen von den Kosten her, hast du gar nicht die Möglichkeit, so eine Anlage zu integrieren.
Ja.
Und da sind wir mit der In-Situ-Technologie, also mit dem Retrofit der bestehenden Becken, schon sicherlich sehr, sehr weit. Und ich finde das ein sehr, sehr spannendes Feld, weil wir sind das erste Mal in der Abwasserreinigung vor einem Problem und laufen nicht dem Problem hinterher, sondern wir haben im Prinzip eine Technologie, die dann, wenn jetzt die zukünftigen Reinigungsstufen eben die erhöhten Anforderungen bringen müssen, in der Lage, sie damit auszurüsten.
Lass uns mal dazu kommen, genau. Ich hatte eben noch einen Punkt, aber den bringe ich gleich noch dazu. Aber wo du von den Anforderungen sprichst, wir sind ja auch ein politischer Podcast, insofern haben wir das eine oder andere Mal auch schon den Abwasserbereich gestreift. Und ich hatte vor einer Weile mal die Gunda Röstl, die liebe Kollegin aus Dresden, hier bei mir im Podcast. Sie ist mittlerweile BDW-Vizepräsidentin, da auch sehr engagiert, und sie hat zu mir das Folgende gesagt.
Wir haben das erste Mal den Ansatz des Verursacherprinzips wirklich adressiert. Ganz real mit dem Auftrag an die nationalen Ebenen. Überlegt euch, wie ihr das hinbekommt. Herstellerverantwortung festgemacht an spezifizierten Stoffen, die uns Sorgen bereiten, die also aufgelistet sind und wonach sozusagen nach Umfang des Inverkehrbringens, also auch importbezogen mit, und nach, ich sage jetzt mal trocken, Toxizität oder Problematik, hier ein Fee zu bezahlen ist, der die Kosten der vierten Reinigungsstufe im CAPEX wie im OPEX, also in den Investitionskosten wie in den Betriebskosten zu 80% abnehmen soll. Das ist ein Lenkungsinstrument. Es soll auch kein Bürokratiemonster werden, sondern möglichst transparent, gut lenkbar sein. Und es soll vor allem eines, es soll eine Steuerungswirkung haben.
Wie ist das aus deiner Sicht? Wie bewertest du die Neuerungen, die da durch die Politik kommen für den Abwasserbereich? Ist das der richtige Weg oder passt das ein Stück weit auch zum Einsatz deiner Technologie?
Also das ist in meiner Einschätzung oder nach meiner Überzeugung der einzige Weg, den wir gehen können. Wir müssen die Verursacher packen. Wir dürfen nicht nur an den Symptomen rumschrauben, sondern wir müssen die Ursachen reduzieren. Und damit kommen ja auch viel, viel stärker erweiterte Analyse- und Monitoringpflichten ins Spiel. Kommunenbetreiber müssen zukünftig ihre Verunreinigung, ob jetzt Mikroplastik oder andere Schadstoffe, systematisch überwachen, müssen berichten, müssen Risiken bewerten, und das heißt mehr Datenerhebung, mehr Probennahme, und das ist auch Teil unseres Geschäftsmodells, dass wir jetzt in der Lage sind, zum Beispiel in den Kommunen, die ja bald zweimal pro Jahr ihre Zu- und Abläufe der kommunalen Kläranlagen auf Mikroplastik untersuchen müssen, eine Möglichkeit geben, wirklich eine nachprüfbare Messtechnologie an die Hand zu geben.
Mhm. Jetzt ist natürlich so, die Herstellerverantwortung ist ja eigentlich der Grundgedanke, dass der Hersteller in die Pflicht genommen wird, sodass er irgendwann mal auch die Lenkungswirkungen verspürt, dass er eben solche Stoffe ersetzt oder weniger in sein Produkt einführt. Insofern ist ja eigentlich ein grundsätzlicher Ansatz eben nicht bei der Reinigungstechnik, sondern eben bei der Produktion. Mhm. Jetzt wissen wir aber ja alle, wie es läuft, also dass es am Ende ein sehr langer Prozess sein wird und dass man jetzt hier versuchen wird, über uns sozusagen als kommunale Abwasserbetreiber einen Druck aufzubauen, sodass die Hersteller sich an den Kosten beteiligen.
Ja.
Führt aber am Ende natürlich dazu, für die jetzt gerade einen Knoten im Kopf haben, dass wir erstmal besondere Anforderungen haben als kommunale Betreiber. Das heißt, wir werden eine solche Reinigungsstufe aufbauen oder eine zusätzliche Reinigung, und wir werden uns mit solchen Themen wie Mikroplastik dann auch, vielleicht auch irgendwann PFAS, auch befassen müssen. Dafür ist ja die Messbarkeit dieser Stoffe nicht schlecht, ne?
Ja.
Also das war das Erste, was mir so durch den Kopf gegangen ist, wo du gerade von Messbarkeit gesprochen hast, aber vielleicht bin ich da auch zu politisch wegen meines Jobs. Ich kann ja erst dann Messwerte festsetzen, wenn ich es überhaupt messen kann, solide.
Richtig, und das ist der Weg. Wir sind also in allen Ausschüssen schon dabei. Wir sind in den DIN-Ausschüssen, arbeiten wir mit. Wir arbeiten an den Normen mit. Wir haben uns da schon sehr stark engagiert. Das ist für uns auch ein wichtiger Punkt. Ich verrate jetzt kein Geheimnis. Ich würde den Namen nicht sagen, aber wir haben schon Messungen gemacht beim großen Hersteller, beim großen Industriekunden, die das Problem schon längst identifiziert haben. Die haben gesagt, wir wollen wissen, ob in unseren Produktionslinien Mikroplastik vorhanden ist und wenn ja, in welchen Höhen und welchen Konzentrationen. Mhm. Und das führen wir bereits durch.
Good to know. Also Hersteller, die sich damit befassen,
genau.
Erstmal für sich.
Genau. Und das ist ein Hersteller von Produkten. Wenn der es macht, dann wird es eine Welle geben. Dann werden es viele andere auch machen. Und also ich sehe schon, dass das im unternehmerischen Aspekt eine Rolle spielt. Mhm. So wie Wasser ja immer eine unternehmerische Standortfrage gewesen ist, wo ich kein Frischwasser für die Produktion habe, wenn ich jetzt mal im Food- und Beverage-Bereich bin, mache ich keinen Standort auf. Und wo ich mein Wasser nicht lassen kann, mache ich keinen Standort auf.
Da ist natürlich was dran. Also da unterschätzt man vielleicht manchmal auch schon die Wirkung selbst der Öffentlichkeit. Überall, wo Mikroplastik messbar ist, wird auch so auch ohne Politik ein Druck entstehen, ne? Wenn mal einer nachfragt, gerade heutzutage.
Absolut. Und insofern war das natürlich bei dem Perfect Match so auf der Hälfte, als ich so auf der Hälfte der Veranstaltung war, da habe ich erst erkannt, was das für Synergien geben kann, wenn Unternehmen wie Gelsenwasser mit Microbubbles in dieser Form zusammenarbeitet oder zusammenkommt. Da gibt es ganz andere Synergien, denn ihr seid ja auch im Bereich Industriekläranlagen als Betreiber, ihr seid bei Stadtwerken, das ist überall ein Thema. Ich habe neulich mit der Dr. Pecher AG zusammen, durfte ich einen Vortrag halten beim kommunalen Erfahrungsaustausch und das war wirklich spannend. Ich war der letzte Vortragende in so einer Veranstaltung und habe gedacht, naja, im Prinzip spielen sie dir alle die Bälle in deine Hälfte, weil alle sagten, wir haben kein Geld, wir haben keinen Platz. Und wir haben Probleme, wir werden die abfiltrierbaren Stoffe, den AFS 63 werden wir nicht mehr her und wir wissen nicht, wie wir die Probleme lösen können. Mhm. Und dann durfte ich mich da hinstellen und sagen, hey, wir hätten da was. Und die Reaktionen waren also schon sehr, sehr, sehr deutlich.
Aber das bringt ja nur was, nochmal den Punkt von eben, wenn du Dinge ersetzt. Also es gibt ja jetzt, unabhängig davon, dass es eine neue Technologie ist, gibt es ja schon andere Technologien, die jetzt aufsetzen würden darauf, auf dem, was es gibt. Also unabhängig, es kann ja sein, dass, ich weiß gar nicht, ob es für Mikroplastik schon was gibt, ehrlich gesagt. Ich habe das vor einer Weile so verstanden, dass das eben für sich gesehen noch ein Problem ist. Aber für die vierte Reinigungsstufe gibt es ja Reinigungstechniken, die ansonsten angewendet werden.
Ja.
Jetzt muss ja deine besser sein als die bestehenden, um sich jetzt am Markt zu behaupten, sage ich mal. In welchen Punkten wäre das? Also brauchst keinen Platz, habe ich verstanden. Mhm. Das ist so, ne? Also, dass man das im Grunde einbaut.
Ja.
Aber die alte Kläranlage ist ja trotzdem da.
Die alte Kläranlage ist trotzdem da, aber du kannst sie zum Beispiel, wenn wir jetzt mal bei den Kläranlagen uns Gedanken machen, kannst du die Kläranlage ja in ganz entscheidenden Punkten leistungsmäßig verbessern. Mhm. Wenn du die Vorklärung verbesserst, wenn du in einem bestimmten Bereich die Organik rausnimmst, jetzt wieder für die Techniker, die zuhören, natürlich nur so viel, dass du die nachgeschaltete Denitrifizierung nicht störst. Aber wenn du da die Vorklärung verbesserst, wenn du die Fette rausholst, die Störstoffe, dann musst du in der Biologie auch später weniger belüften. Das heißt, du hast geringere Energiekosten deiner Kläranlage. Du hast einen geringeren CO2-Emissionsteil. Deine Nachklärung funktioniert besser. Wenn du jetzt vorne nichts verändern kannst, dann würde ich die Technik in der Nachklärung sehen. Und dann könntest du zum Beispiel abfiltrierbare Stoffe aus dem Nachklärbereich entfernen und eine Direkteinleitung mit einer bestimmten Qualität sicherstellen. Oder eben die nachgeschaltete vierte Reinigungsstufe, was es jetzt auch sein mag, eine Oxidation oder eine Filtration, die könntest du vor Störstoffen schützen, sodass die wirklich gut betrieben werden kann und störungsfrei betrieben werden kann.
Also deine Microbubbles kann man mit jeder Technologie kombinieren, habe ich richtig so verstanden dann.
Das ist so. Und in den
gleich meisten, gut oder gibt es da Unterschiede?
Ja, wir sind im Vergleich zu, also wenn du das Regenbecken, das Regenklärbecken siehst, da sind wir natürlich leistungsmäßig komplett vorne. Die Wirkungsgrade bei den bestehenden Becken sind teilweise im negativen Bereich. Und da können wir schon enorm gegenhalten und wenn du sie mit anderen Technologien vergleichst, sind wir sicherlich auf dem Bereich, in dem Bereich einer sehr guten Filtration zu sehen. Mhm. Und das Ganze ohne, dass wir verstopfen können. Also das System kann ja nicht verstopfen, weil das sind ja im Prinzip Milliarden von mikroskopisch kleinen Luftbläschen, die im Wasser ihren Job machen, die an die Oberfläche treiben und quasi wie ein dreidimensionales elastisches Filtersystem durch die Becken gehen. Mhm. Und das kontinuierlich und das beliebig skalierbar. Wir sind ja hydraulische Belastungen angeht, was Frachtbelastungen angeht, völlig flexibel. Dann schau dir so ein Regenbecken an, da hast du eine Schwallbelastung, die ist am Anfang, wenn so frische Regen in das Becken kommt, extrem hoch mit Feststoff belastet und auch mit Reifenabrieb belastet. Und im Laufe des Regens, wenn der längere Zeit geht, der Regen, das Regenereignis, dann wird die Belastung geringer. Aber die hydraulische Menge bleibt. Und das können wir in diesem extrem dynamischen Prozess komplett abbilden, dass die Funktion der In-Situ-Technik eben ständig aufrechterhalten wird.
Verstehe. Kannst du bei allen Vorteilen, die es technisch hat, kannst du schon eine Aussage dazu treffen, wie es also von der Wirtschaftlichkeit her aussieht, wenn du das vergleichst mit ähnlichen Technologien, die dann alleine bestehen oder wegfallen oder in anderen Kombinationen? Hast du da schon ein Gefühl dafür?
Ja, also wir haben vom OPEX her, wenn wir, ich bleibe immer beim Regenbecken, weil das ist für uns im Moment das greifbarste Feld, wo wir auch sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt haben, was du natürlich beliebig übertragen kannst auf andere Becken. Das muss man dazu auch sagen, das kannst du auf andere Situationen komplett übertragen. Vom OPEX her ist das im unteren, mittleren, sechsstelligen Bereich, wo so eine Installation kosten würde. Die Energieverbräuche, die spezifischen Energieverbräuche, die wir haben, die liegen auch sehr, sind sehr, sehr gering. Ich will jetzt den Veröffentlichungen nicht vorgreifen, aber wir sind kein Dauerstromfresser, der jetzt eine gute Leistung auch mit einer hohen Stromaufnahme bezahlen muss. Also das ist ein sehr, sehr wirtschaftliches Verfahren.
Okay. Das ist natürlich also erwartungsgemäß jetzt auch hinreichend unkonkret, aber ja, verstehe ich. Hm. Aber die, sag mal, der Hinweis auf die Stromkosten, der ist ja schon mal erfolgversprechend, würde ich sagen, weil das ist schon einer der großen Treiber, ne? Zumindest in der Kläranlage. Beim Regenrückhaltebecken kann ich es ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen, aber ist wahrscheinlich ähnlich.
Ja, es ist ähnlich. Also du hast ja immer bei den Betriebskosten musst du ja verschiedene Faktoren bewerten. Wie oft muss ich ein System reinigen, rückspülen? Wie oft muss ich ein Becken abpumpen? Wie oft muss ich Lamellen reinigen? Also das muss alles in die Rechnung mit eingehen. Das alles entfällt bei der In-Situ-Technologie mit Mikroblasen. Und der Preis dafür ist halt, dass wir ein bisschen Strom brauchen. Aber es ist jetzt nicht in dem Bereich, also es liegt im sehr, sehr geringen Bereich.
Okay. Wir haben damals, oder als wir uns da kennengelernt haben, haben wir kurz drüber gesprochen, dass dieses Thema ja eigentlich sehr wenig Aufmerksamkeit hat oder zu wenig Aufmerksamkeit hat. Wenn wir mal sowohl politisch als auch öffentlich. Politik ist ja am Ende aus meiner Sicht immer sehr stark ein Spiegel der öffentlichen Meinung. Ist ja auch gut. Sollte auch, glaube ich, so sein. Dieses ganze Thema Mikroplastik ist ja nicht so einfach jetzt zu bearbeiten, glaube ich. Also die Sprung-Innovationsagentur hat sich jetzt deines Themas angenommen. Das ist, finde ich, schon mal stark, dass es eine behördliche Institution macht. Aber ansonsten wirst du ja wahrscheinlich auch mit Fördergeldern nicht zugeschmissen. Lass uns mal kurz drüber sprechen, was eigentlich mit Mikroplastik passiert. Also was ist denn das Problem beim Mikroplastik? Wird das unterschätzt im Moment oder wird es überschätzt?
Das wird nicht wahrgenommen. Wenn du dir überlegst, wir haben die Plastikindustrie oder Kunststoffindustrie, die plottet schon sehr genau mit, was produziert wird. Und das ist ja bei den Plastik ist eine Sprunginnovation. In den 50er Jahren, das war ja der Slogan, härter als Holz, langlebiger als Stahl. Stimmt ja, das haben die gut vorausgesagt. Und großartige Innovationen, die lösen ein Problem, aber schaffen auf ganz viele neue.
Jo.
Und die erste Welle bringt das neue Geld, die zweite muss aufräumen. Und wenn du so willst, ist unser Planet, was Plastik angeht, schon längst im Eimer. Und dann im Plastikeimer. Mhm. Wir haben, seit wir Kunststoff produzieren, 10,9 Milliarden Tonnen davon hergestellt. Das wäre in
seit den 50er Jahren.
Seit den 50er Jahren. 10,9 Milliarden Tonnen. Das wären in Gewicht, wenn man sich das kann man sich nicht vorstellen, wären das ungefähr 200.000 Mal eine Titanic. Mhm. Und jedes Jahr kommen 2.666 Titanics dazu.
Ist in der Tat sehr, 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 sehr schwer vorzustellen, ne? Aber ich habe bei dem Thema Mikroplastik jetzt auch erst gelernt zuletzt, dass das durchaus auch gesundheitliche Implikationen für den Menschen hat, ne? Also man muss ja sehr vorsichtig sein, glaube ich, weil es noch nicht zu 100% klar ist. Aber man findet schon Berichte darüber, wo Ärzte oder zumindest Professoren sagen, das führt zu Entzündungen, also reizt Entzündungen an, die dann bis hin zu schlimmeren Folgen haben können. Ich weiß nicht, inwieweit das erwiesen ist, aber man muss ja vielleicht auch mal ein bisschen verstehen, warum man sich überhaupt befasst mit dem Thema, ne? Das war mir nämlich vorher gar nicht so sehr klar. Also es ist keine Lappalie, sondern man geht schon davon aus, dass das je nach Menge auch gesundheitliche Folgen hat.
Absolut. Ich habe Kontakt mit einigen Medizinern, die sagen schon ganz klar, es gibt auch Studien, die belegen, dass wenn du Mikroplastik im Blut hast, du ein bis zu 50% höheres Risiko auf einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall hast.
Ja, genau.
Es gibt ein Forschungsteam, die beliefern wir mit Mikroplastik, weil die selber keins so in der Qualität, wie wir es haben, bekommen können. Die untersuchen zum Beispiel, ob die Makrophagen dass das über die Blut-Hirn-Schranke in das Gehirn bringen, weil sie sich darauf stürzen, es mitnehmen. Und ich bin kein Mediziner, ich hoffe, ich sage das jetzt einigermaßen präzise. Aber es gibt Untersuchungen, die sagen, du hast es in allen Organen, du hast es in den Fortpflanzungsorganen, du hast es in der Plazenta, du hast es in der Leber, in der Niere, du hast es im Magen. Was es schlussendlich auslöst, wissen wir nicht, weil wir es nicht untersuchen und weil wir da noch am Anfang der ganzen Erkenntniskette sind. Wir sprachen ja eben gerade über die Messbarkeit.
Ja, klar.
Wie willst du es deinem Körper nachweisen und warum willst du es nachweisen? Das ist ja dann die nächste Frage. Wer würde jetzt den Opa, nur weil er verstorben ist, jetzt mal nach der Todessache auf Mikroplastik obduzieren lassen? Ich glaube, da sind wir noch am Thema vorbei. Ich bin aber ziemlich sicher, dass wir in den nächsten 30 Jahren noch ganz, ganz kräftige Überraschungen erleben werden, was die Auswirkung von Plastik in unseren Körpern angeht. Da bin ich ziemlich sicher, dass wir da noch eine Menge erleben dürfen, was ich nicht toll finde, aber es ist leider so. Ja.
Genau. Wollen wir es nicht hoffen? Wollen wir vielmehr hoffen, dass deine Erfindung oder deine Idee, die jetzt auch in so richtig Fahrt aufnimmt im Unternehmen, das du gegründet hast, dazu beiträgt, dass die Folgen weniger sein werden und dass es vor den nächsten 30 Jahren in den Griff bekommen wird alles. Lass uns zum Abschluss kommen. Ich habe immer eine Abschlussfrage und die würde ich jetzt diesmal auch, glaube ich, gerade in Bezug auf deine Innovation oder auf dein Unternehmen dir gerne stellen. Ich vermute, du würdest sowieso in diese Richtung antworten. Jetzt seid ihr ja kein Startup, was jetzt eine Person oder zwei Personen ist, sondern ihr seid ja schon Team, ihr habt ja schon mehreres an Projekten gemacht, ihr habt Förderung. Aber wo würdest du dich jetzt sehen? Wo willst du jetzt erstmal in den nächsten 12 Monaten hin mit Microbommels?
Also in den nächsten Monaten ist die Hauptaufgabe, die wir gerade haben, die Zeit nach Sprint vorzubereiten. Wir werden also mit der Technologie auf den Markt gehen. Wir werden im Mai, läuft unsere Finanzierung aus. Dann werden wir das Unternehmen in einen wirtschaftlichen Bereich führen. Das habe ich schon, da ist der Unternehmer wieder gefragt.
Ja.
Der einen gewissen Charme verspürte, das Unternehmen zu gründen.
Sind wir wieder am Anfang, ne?
Sind wir wieder bei dem Anfang. Jetzt sind wir beim Ende. Jetzt geht es darum, die Braut hübsch zu machen und richtig wirtschaftlich zu machen. Das dürfen wir nach den Richtlinien des Bundes dürfen wir das noch nicht. Wir dürfen nicht wirtschaftlich aktiv sein. Aber das der Zeitpunkt.
Ach so.
Ja. Der Zeitpunkt wird aber kommen und wir sind vorbereitet. Sonst wäre ich nicht der Unternehmer, der ich bin. Und ich wünsche mir, dass wir das schaffen. Also erstmal wünsche ich mir natürlich persönlich, ich bin jetzt 66 Jahre alt, ich wünsche mir noch viele erfolgreiche Jahre, was die Gesundheit angeht. Dann kommt der Rest von alleine. Ich bin aber auch so weit, dass ich das wie bei meinem ersten Unternehmen auch vorbereitet habe. Das Team ist so weit. Und ich habe bewusst darauf geachtet, bei der schon bei der Einstellung von allen, dass wir keine Elfenbeinturm-Experten im Team haben, sondern dass wir Leute im Team haben, Forscherinnen, Forscher, Ingenieurinnen, Ingenieure, handwerkliche Genies, wirkliche MacGyvers, die auch in der Lage sind, von Startup zu Corporate zu wechseln. Mhm. Das ist eine ganz wichtige Funktion. Und wir haben das Unternehmen, mein Kollege in der Geschäftsführung, Christian, und ich, wir haben das bewusst so strukturiert und aufgebaut, dass das auch gelingen kann und dass wir quasi nahtlos in einen Corporate-Bereich übergleiten können.
Ja, super. Das ist nicht alles andere als selbstverständlich, absolut. Das ist nicht dasselbe, aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man eine gut durchdachte Idee hat und zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Wie profan das immer klingt, aber das hat ja in Vergangenheit meistens die erfolgreichen Unternehmen ausgemacht. Vielleicht haben wir als Gelsenwasser ja auch eine Rolle dabei. Auf jeden Fall haben wir uns jetzt kennengelernt. Vielleicht wird da ja noch einiges mehr draus. Ich persönlich bedanke mich sehr bei dir für das Gespräch, für deine Zeit. Fand ich ein sehr spannendes Thema. Ich finde, das ist eins, auf das wir sicherlich noch öfter gucken werden in Zukunft. Und ich wünsche dir natürlich Gesundheit und wünsche deinem Unternehmen dazu alles, alles Gute.
Dankeschön.
Das war Glasklar, der Politikpodcast der Gelsenwasser AG. Rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glasklar.